Ja, einen wunderschönen guten Morgen oder Morge, sagt man hier, glaube ich, ne? Oder so. Und ich bin nicht allein gekommen, ich bin mit meinem Freund und Bruder gekommen, das ist Hamid. Und Hamid ist, ja, stimme auf, komm, die Leute wollen dir einen Applaus geben. Und Hamid ist Araber aus Iran, aus Ahvaz, also nicht Ahvaz, sondern Ahvaz. Ne, und ist Schiffsmotorenbauingenieur, ne, und ist mit vielen, vielen Hunderttausenden geflohen, auch über die Adria, auch mit dem Schlauchboot und ist gerade so mit seinem Leben davon gekommen. Und jetzt ist er Ingenieur für Jesus und steht hinten beim Büchertisch und möchte gern gleich alle eure Fragen beantworten. Alles, was ich nicht erklären kann, das wird dann Hamid beantworten. Ne? Genau. Sehr, sehr schön. Ja. Wie gesagt, ich danke erstmal für die Einladung. Sehr, sehr freundlich. War ja schon mal hier. Ihr wollt mich nochmal ertragen. Unglaublich. Und es ist sehr schön, hier zu sein. Pforzheim. Ich wusste gar nicht, wo ich hinfuhr. Und als ich hier reinfuhr, da sagte ich, ich war schon mal hier. Ne? Herr Hammer. Ja, ihr habt mich sehr geschockt, sehr gefordert durch dieses Thema. Normalerweise habe ich so ganz einfache Predigten über Jesus, ne? Und jetzt über Israel. Das ist natürlich Hammer. Und das ist ein sehr, sehr umstrittenes Thema. Ihr wisst, das ist in Deutschland nicht so einfach. Ich habe schon so gespürt, so vom Spirit, das ist eine sehr israelfreundliche Gemeinde, habe ich schon gemerkt. Ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ne? Also letztens habe ich gepredigt, ich sage nicht, welche Nationalität, ich sage nicht, welche Stadt. Und dann habe ich dann dem Pastor gesagt, hör mal zu, ich bin internationaler Pastor, habe ich irgendwas falsch gemacht? Und dann hat er gesagt, ja, du hast zweimal gesagt, der Gott Israels. Ich habe nur die Bibel vorgelesen, ne? Steht drin, Gott Israels. Ne? Und dann sagt er, das mögen wir nicht, weil wir hassen Israel. Ne? Christen, wiedergeborene Christen, geisterfüllte Christen, Hammer. Ne? Und, oder jetzt fliege ich im Januar wieder nach Beirut. Ne? Da haben wir, ich bin ja ehrenamtlich tätig, das ist mein neues Hobby für den AVC. Da haben wir 4 Schulen gegründet für syrische Flüchtlinge. Und auch da, die Christen, sie hassen Israel. Das ist, also ihr seid nicht selbstverständlich. Wollte ich euch nur noch mal sagen, das ist schon interessant. An Israel scheiden sich die Geister. Ne? Und deswegen ist das so, so toll, was Gott im Moment auch tut. Wir kommen ja aus Bonn. Bonn ist ja auch so ein Schmelztiegel der Salafisten. Ne? Wenn ich dich so Samstag 17 Uhr mitnehmen würde in unser Stadtzentrum Bad Godesberg, da denkst du, wärst in Saudi-Arabien, ne? Alle verschleiert, alle Maske, Handschuhe, mitten im Sommer, 35 Grad. Ne? Und ja, und das ist eine ganz, ganz andere Welt. Aber Jesus liebt Muslime. Ne? Wollte ich nur noch mal gesagt haben, nur noch mal erinnern, dass Jesus alle Menschen, sogar die Muslime, liebt. Wir Christen haben ja dann auch mit Muslimen auch so unsere Schwierigkeiten. Kann ich auch total verstehen, Flüchtlingskrise. Aber ich sage, nicht mehr Flüchtlingskrise, ich sage jetzt immer Flüchtlingschance, weil Gott verwandelt jede Krise in eine Chance. Amen. Wir hatten jetzt gerade Sonntag, haben wir Taufe gehabt. Wir haben 2 Muslime getauft in den Totenauferstehung Jesu. Und mein Bäcker, der heißt Yassin, ne? Surat 34, das Herz des Korans. Und er sagt immer zu mir, Mario, also ich verfolge dich immer auf Facebook, da ihr tauft da immer diese Schia. Ne? Also Hamid war auch Schia. Ne? Schia sind nicht richtige Muslime, ne? Das ist Kufa. Ne? Nur Sunni-Muslime, das sind die richtigen. Ne? Und dann sagt er, wenn du Sunni taufst, dann komme ich vorbei. Ne? Und Sonntag haben wir einen Schia getauft aus Teheran und eine Sunni aus Beirut, ne? Libanon. Und die ist durch unsere Videos ist sie gekommen, hat gleich am ersten Sonntag hat sie ihre Hand ausgestreckt, hat sich für Jesus entschieden und haben wir hinterher noch Kaffee getrunken. Und dann haben wir ja das große, große, große Glück, wir haben ja nicht nur Muslime, die regelmäßig in unsere Gottesdienste kommen und ihr Leben Jesus geben, sondern wir haben ja auch Juden. Das ist ja ein Wunder. Ne? Muslime, Ex-Muslime und Juden in einer Gemeinde. Und keine Explosion. Ne, das ist so großartig. Und dann stand ich da mit dieser Libanesin. Ne, gerade eben ihr Leben Jesus gegeben. Und dann kommt Shoshana rein. Shoshana ist Sabra. Sabra, wisst ihr, ne? Also Juden geboren in Israel. Ne? Und wir haben 2 Sabra bei uns in der Gemeinde. Und dann kam sie rein und sagte, Shoshana, darf ich dir deine Nachbarin vorstellen? Ne? Libanon, Israel, ihr wisst, was los ist. Ne? Da gibt es keinen Grenzübergang, gibt es auch keine Fluglinie, gibt es auch keine Bahn, gibt es nichts. Ne? Das sind die heißesten Feinde überhaupt. Und erstmal so eine Schrecksekunde und dann Shoshana ist noch emotionaler als ich. Und dann hat sie sie umarmt und ich liebe dich, Anna Bachebek. Ne? Und das war das erste Erlebnis von Hanan aus Libanon. In der Welt hassen wir uns, ne? Wegen unserer Nationalität. Aber in Jesus, egal aus welcher Nationalität wir kommen, egal welcher Religion wir gehört haben, in Jesus sind wir Geschwister. Das hat mich so berührt. Ne? Und wir machen das ja auch, so wie ihr, dass wir einmal im Jahr beschäftigen wir uns mit diesem schwierigen Thema. Unser Verhältnis, unsere Geschichte als Christen mit den Juden, mit dem Volk Israel. Und das ist immer ein ganz heißer Sonntag und dann habe ich einmal dann auch gepredigt über die jüdischen Kontingenzflüchtlinge, schon mal gehört. Das ist also seitdem der Eiserne Vorhang gefallen ist, in der Sowjetunion sind ja Hunderttausende von Juden dann gekommen nach Deutschland. Und dann standen dann am Ende der Predigt standen 4 Frauen vor mir und sagten: Pastor Mario, wir haben uns noch nicht geoutet, aber wir sind auch jüdische Kontingenzflüchtlinge. Ne? Aber jetzt haben wir gemerkt, ihr liebt Juden, dann wollen wir auch mal zeigen. Ne? Normalerweise sagen wir das nicht, dass wir Juden sind. Ne? Unsere Gemeinde, wir sind einfach Fans von Juden. Ne? Gib mir deine Hand, lass mich dich küssen, ne? Und lass mich den Saum deines Gewandes berühren. und das Tolle ist, die waren alles Atheisten. Und durch Jesus finden sie nicht nur zum Glauben, sondern auch zu ihrer jüdischen Identität. Und 2 der Schwestern haben zu mir gesagt: Pastor Mario, wir müssen dir was verraten. Wir gehen nicht nur hier sonntags zur Gemeinde und folgen Jesus. Wir gehen jetzt, weil wir haben jetzt neu zu unserer Religion gefunden. Wir sind Juden. Wir gehen samstags auch zur Synagoge zusätzlich. Ne? Dürfen wir das? Ne? Sag ich, ja, also ich kenne noch einen Juden, der geht auch immer oder ging immer regelmäßig zur Synagoge. Ja, wie hieß der? Kennst du mir die WhatsApp-Nummer? Ja, das war Jesus. Haben sie gelacht, ne? Ja, wir sind sehr, sehr begeistert über das, was Gott tut. Und wie gesagt, das Thema ist schwierig und ich steige auch direkt ein. Vielleicht mache ich noch mal ganz kurz Werbung. Wie gesagt, wir haben ja ein neues Hobby entdeckt. Wir möchten gern Muslimen Jesus bringen. Und ich glaube, ich habe sogar mal bei euch mal ein Seminar gemacht, fällt mir gerade ein. Deswegen werde ich da nicht mal viel so sagen. Aber Hamed hat, wie gesagt, hier neue Bücher, die hatte ich damals noch nicht, mit Muslimen im Gespräch. Das ist dann halt kulturkontextuell für Muslime erklärt oder auch für Christen, die von muslimischen Missionaren verwirrt sind. Viele, viele, viele Fragen von Muslimen. Wenn Jesus Gott war, warum hat er denn gefrühstückt? Ne? Wenn Jesus Gott war, warum hat er geschlafen? Warum wusste er nicht die letzte Stunde des Gerichts? Warum hat Jesus gebetet, wenn er denn Gott war? All das hier kulturkontextuell erklärt. Und wir haben mittlerweile, seit den 3 Jahren, wo ich hier weg war, haben wir Übersetzungen Arabi, Farsi, Ba'adini. Ne? Das wisst ihr, was in Pforzheim ist. Ne? Ba'adini ist Kurdisch, Syrien. Und Kurmanji, Kurdisch in Türkei. Und wie gesagt, wir haben auch DVD, weil wir sprechen auch mit jungen Muslimen. Die kriegen ja immer Ausschlag oder Pickel, ne, wenn die Bücher berühren. Deswegen haben wir DVD. Und schwierigste Frage von Pierre Vogel: War Jesus Gott oder nur ein Prophet? Und alles bei Hamed. Und falls heute ein Muslim hier ist, worüber ich mich besonders freue, Achlen, Wasachlen, dann ist kostenlos, ne, Hamed? Aber nicht zum Islam jetzt konvertieren, ist ganz billig. 1,95, 3,95, alles gut. Schön, ich steige ein mit einem Interview, was wir jetzt sehen. Das Interview ist gedreht worden in München mit vielen, vielen jungen Leuten und wurden 4 Fragen gestellt. Was assoziieren Sie mit dem Wort Jude? Wie viele Juden leben heute in Deutschland? Woher stammen die Juden, die heute in Deutschland leben? Und was waren die jüdischen Kontingenzflüchtlinge? Das wisst ihr schon. Gucken wir uns das Video an.
Na, ein Holocaust natürlich, wie die meisten Menschen, denke ich mal. Zweiter Weltkrieg.
Verfolgung, Holocaust, ja. KZ, Verfolgung allgemein. Was soll da noch sein?
Ja, wenn man Juden sagt, Hitler wahrscheinlich, oder? Hitler. Zweiter Weltkrieg.
Auch Hitler.
Hitler. Vergasung. Über Juden kann ich viel erzählen. Zweiter Weltkrieg, Holocaust.
Witze macht man darüber.
Du doof, nein.
Juden.
Scheiße, Alter, Juden.
Juden, was soll ich sagen? Juden.
Wurden mal vergast, ja. Hitlers größte Angst, lass uns Strom rechnen. Haben sie nicht verstanden, okay. Juden. Nee, Juden, keine Ahnung, ich weiß.
Die sind geizig.
Juden sind geizig, ja.
Hättest du gesagt?
Warum sind sie geizig? Ich weiß auch nicht.
Ja, keine Ahnung. Juden.
Haben Sie kein anderes Thema? Juden.
Wir waren gerade über Juden.
Ich mag keine Juden.
Ich bin Moslem, ich hasse die.
Ich habe ja viel über Geschichten gehört, über Juden. Daher, ich als Moslem bin, bin ich nicht so arg interessiert eigentlich, ja.
Viele akzeptieren es ja immer noch nicht. Viele verstehen ja unter Judentum immer noch so das Negative, sage ich mal.
Brauchen wir nicht weiter reden, das sind geldgeile Schweine, Arschlöcher, Missgeburten und können ausgerottet.
Die Jude möchte alles so über die Hände nehmen, ob jetzt in Deutschland ist oder in Italien. Das verstehe ich nicht. Wenn ich nach München gekommen bin, habe ich mich auch anständig benehmen müssen.
Juden, ja. Das ist halt eine andere Religion.
Jesus natürlich. Obwohl sie ihn ja eigentlich nicht anerkennen als Propheten, aber König der Juden wurde er früher genannt, deswegen.
Also ich weiß nicht viel über die jüdische Religion, aber ich verbinde auf jeden Fall nichts Negatives damit.
Aber Juden, wir haben nichts gegen Juden. Wir haben in unserer Heimat, in Frontenhausen, haben wir eine ganze Abteilung Juden, abstammende Juden. Und die sind Leute wie wir genauso.
Also ich kenne die Anne Frank ja vom Fernsehen und so, die war ja auch Judin. Und sie wurde in das Kfz also geschleppt und ja, sie war eine Judin. Und zum Beispiel der Hitler hat die Juden irgendwie umgebracht, also die ganzen Juden, glaube ich, umgebracht.
Aber wir Deutschen sind so schlecht, wir haben sie alle umgebracht.
Wir haben über 80 Millionen Einwohner. Würde mich schätzen, vielleicht sind davon 10, ich bin mir nicht sicher, aber ich würde mal sagen 5 bis 10 Millionen vielleicht Juden.
Also bestimmt mehr wie evangelische und katholische.
Glaubst?
Ich denke mal so, dass bestimmt die Hälfte von welchen, die in Deutschland wohnen, bestimmt Juden sind.
Genügend sind sehr, sehr viele, ja. Und in Italien hat eine Jude jetzt was zu dirigieren. Ich war im Sommer in Italien, da sind so viele Juden mit den Geschäften da unten, die sind die Italiener fast in bestimmte Straße, kann ich dir mehr zu sagen, das sind lauter Juden und Chinesen.
Deutschland. Wie viele Menschen wohnen denn in Deutschland? So eine Million oder so?
Wie viele Juden? Ich schätze so 1 Million.
Oder kann ich nicht schätzen. Das ist mir nicht möglich. Aber sagen wir mal 3%.
Ich denke so 5-6%.
10%?
Pro Stadt um die 10 Leute.
Nein. Das hat sich alles grundlegend irgendwie geändert, denke ich. Ich denke nicht, dass es Juden gibt in Deutschland.
Woher? Ja, aus allen möglichen Ländern, schätze ich.
Ich sage, aus den südlichen Ländern kommen die, klar.
Aus, ich würde mal sagen, Südeuropa, Italien, Griechenland, Türkei.
EG-Länder nicht, keine EG-Länder. Arabische Länder, arabische Länder. Sagen wir so, okay?
Ich würde sagen, die sind auf jeden Fall hier geboren, weil welche Jude würde schon noch nach Deutschland kommen, so ungefähr.
Ich denke, dass die Juden, die jetzt noch in Deutschland leben, hier geboren wurden, ja.
Ich denke, dass die Juden, die in Deutschland wohnen, eingewandert sind, weil ich denke, dass sie während der Verfolgung alle ausgewandert sind und ja.
Ich denke auch. Also wenn sie eingewandert sind, dann wahrscheinlich vor allem vielleicht aus Amerika oder Israel halt.
Israel, ja. Palästina, Israel, weiß nicht, wo gibt es denn noch einen?
Wo kommen die Juden? Wo wohnen? Ich weiß nicht, wo ist überhaupt. Das wissen wir nicht.
Was waren die jüdischen was?
Entschuldigung, was für Flüchtlinge?
Die Frage verstehe ich jetzt nicht ganz.
Wie bitte?
Jüdische Kontingentflüchtlinge. Sagt mir jetzt nichts.
Was heißt Kontingent?
Ich komme aus Berlin, Alter. Ich kenne sowas nicht.
Ich verbinde damit wahrscheinlich nur, dass in der nationalsozialistischen Zeit immer, sagen wir mal, eine gewisse Menge Juden auswandern durften. Gegen Bezahlung und Hinterlassung ihrer Eigentümer, ihres Eigentums, was sie hier hatten.
Ich glaube, sie sind geflüchtet, weil sie Juden waren und sie wurden dann alle umgebracht, weil sie Juden waren, oder?
Stimmt. Nein, nicht. Mein Mann ist nämlich Geschichtslehrer.
Ich bin Geschichtslehrer, daher wundere ich mich über den Begriff Kontingentflüchtling. Dann sagen Sie mir mal, was das ist.
Nee, ich habe keine Ahnung, würde mich interessieren. Was sind denn jüdische Kontingentflüchtlinge?
Zum Teil die Antworten waren lustig, zum Teil auch schockierend, nicht wahr? Aber wir steigen direkt ein. Woher stammen denn die Juden aus Deutschland? Vielleicht ein kurzer Einblick. Achso, ich muss das selber hier steuern. Ein kurzer Einblick hier in deutsche Geschichte. Hier seht ihr also ganz links. Wir hatten vor der Shoah, vor dem Zweiten Weltkrieg, hatten wir in Deutschland über 500.000 Juden. Und nach der Shoah hatten wir nur noch 15.000, die meisten sind natürlich im Untergrund, haben im Untergrund gelebt. Das hat sich ja auch nicht lange geändert, bis dann der Eiserne Vorhang fiel. Und da hatten wir dann viele, viele jüdische Kontingenzflüchtlinge, nämlich aus der ehemaligen Sowjetunion. Und hatten dann 2007 so knapp über 100.000 Juden und durch Altersgründe und dadurch, dass auch kaum noch Juden kommen aus der ehemaligen Sowjetunion und vielleicht habt ihr es auch verfolgt, dass es ja relativ unsicher geworden ist für Juden. Berlin gab es jetzt einige Vorfälle, ein Rabbi vor den Augen seiner kleinen Tochter zusammen verprügelt worden. Juden nicht mehr Deutschland so attraktiv finden, sind wir jetzt so bei knapp 100.000, obwohl wir Gott dafür danken, ne, dass überhaupt wieder Juden bei uns leben. Heute ist im ersten Gottesdienst das Thema, die dich segnen, Israel sind gesegnet. Eine schwierige Frage. Wir haben immer wieder junge Menschen, die in unsere Gottesdienste kommen und das überhaupt nicht verstehen. Ne? Also wir segnen regelmäßig Israel in unseren Gebetszeiten und dann kommen sie nach vorne und sagen, wow, das ist doch so viel Unrecht, ne? So viel der Mossad, der Unrecht macht, ist ein faschistischer Staat, der die Palästinenser unterdrückt und so weiter. All diese Fragen habe ich, weil wir natürlich nicht nur Fromme bei uns haben, wir haben auch säkulare junge Menschen, die das, also muss man erstmal erklären, ne, wie ist überhaupt unser Verhältnis zu Israel. Im zweiten Gottesdienst werde ich dann sprechen über unsere Wurzeln als Christen. Und dass unsere Geschichte mit den Juden größer ist als Auschwitz. Das ist auch nochmal ein Botschaft der Hoffnung. Ja, wir steigen erstmal ein in dieses Argument, warum segnen wir eigentlich Israel? Und Israel ist doch ein faschistischer Staat, der die Araber unterdrückt. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Argument auch gehört habt. Und wir wollen einfach mal uns die Zahlen anschauen. Das letzte Mal, als ich in Israel war, war ich mit einer jungen Jugendgruppe und dann waren wir auch in der Knesset, also im Abgeordnetenhaus. Ihr wisst ja vielleicht, dass Israel eine Demokratie ist und dann war ich erstaunt, dass in der Knesset im Abgeordnetenhaus sitzen Araber, Palästinenser, sogar mit dem Zeichen von Arafat, also mit diesem Palästinensertuch, das ist ja eigentlich ein Ausdruck des Hasses ist, ne? Also zum Beispiel, als wir noch ein bisschen radikaler waren als Gemeinde für Israel, ich will das auch gleich nochmal erklären, damit ihr das nicht missversteht, da haben wir dann zum Beispiel auch junge Leute angesprochen, die dann mit diesen Palästinenser-Schals kamen, und dann weißt du nicht, dass das ein Zeichen des Hasses ist gegen Israel, aber sie sitzen in der Knesset, damit so eine Freiheit ist dort, dort sitzen vier arabische Abgeordnete der Vereinten Arabischen Liste. Ich muss noch mal ganz kurz erklären, warum wir als internationale Gemeinde ein, wie soll man sagen, nüchternes, ne? Wir haben uns gerade darüber unterhalten, wir wollen ein nüchternes, biblisches Bild zu Israel haben. Und das ist einfach der Grund, wir hatten vor 20 Jahren, hatten wir dann so Israel-Fans, die haben dann gepredigt, Israel macht keine Fehler, Israel ist der perfekte Staat und alle Araber sind Verbrecher, ne? Und so weiter. Und das haben wir, das können wir nicht mehr machen, ne? Wir haben so viele Araber und Leute, die aus dem islamischen Hintergrund kommen. Und deswegen hat Gottes Geist damals zu uns gesagt, segne Israel und tröste Ismael. Ne? Sind übrigens haben den gleichen Vater Abraham. Und es ist wichtig, dass wir da auch ein ausgewogenes Verhältnis haben. Ja, der große Einschnitt für die Araber war ja der Unabhängigkeitskrieg 1948. Dort lebten 950.000 Araber in Israel. Und wie ist es heute? Heute leben 20% der Bevölkerung sind Araber. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Israel war, aber das ist so erstaunlich zu sehen. Juden und Araber leben Haus an Haus, Tür an Tür und leben als Freunde. Als wir vor einigen Jahren eine Tour gemacht haben durch Israel, da war unser Reiseführer war Jude und unser Busfahrer war Araber und hat in der israelischen Armee als Spurensucher mitgeholfen, ne? Und hat dort mitgekämpft. Also es sind viele, viele Araber, die überzeugte Israelis sind. Und der einzige Grund ist, weil das ist das einzige Land im Nahen Osten, wo man frei wählen kann. Es gibt kein arabisches Land, wo man frei wählen kann. Und wenn heute Leute sagen, Israel ist ein faschistischer Staat und ermordet die arabische Bevölkerung, so wie damals die Deutschen die Juden vergast haben, dann muss man einfach nochmal die Zahlen anschauen. Ne? In Deutschland, haben wir gesehen, lebten 1945 nur noch 15.000 von 502.000, das sind knapp 3%, und heute leben in Deutschland 100.000, das ist nur noch 0,1% der Bevölkerung, und heute in Israel leben 20%. Ja. Und deswegen dürfen wir auf der einen Seite nicht den Fehler machen, Israel heilig zu sprechen. Wir müssen nicht immer alles heilig sprechen, was Israel macht. Israel macht Fehler, so wie jeder Staat Fehler macht, so wie übrigens auch Deutschland Fehler macht, ja, weil wir ein ganz normaler Staat sind, weil wir ganz normale Menschen sind. Und Simon Wiesenthal, ich weiß nicht, ob ihr diesen Namen schon mal gehört habt, der Jäger von Eichmann, ne? Simon Wiesenthal hat in seinem Buch Recht, nicht Rache, von einem modernen, neuen Antisemitismus in Deutschland gesprochen, wo Deutsche sich anmaßen, ein Urteil zu fällen über Israel und sagen, wow, der Mossad, wow, die Grenzschwierigkeiten jetzt auch wieder mit Palästinensern. Wie können die Israelis nur solche Unrechtstaten tun, wo sie doch den Holocaust erlebt haben, wo sie doch Auschwitz erlebt haben? Und Simon Wiesenthal sagt, das ist wieder eine neue Form eines modernen Antisemitismus, dass man Israel nicht das Recht gibt, ein ganz normaler Staat zu sein, so wie jeder Staat Fehler macht, so auch Israel. Kommen wir zu unserer Kernfrage, warum segnen wir eigentlich Israel? Obwohl Israel ein fehlerhafter Staat ist. Und die ganz, ganz einfache Antwort ist, oh, ich muss immer dran denken, dass ich hier mitschalte. Genau, weil es ein Gebot Gottes ist. 1. Mose 12, Verse 1 bis 3, da sagt Gott zu Abraham, ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen. Wer dir flucht, den werde ich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Hört sich nicht an nach einer Sekte, sondern schon die internationale Perspektive ist hier von Anfang an drin. Psalm 122, Vers 6. Er bittet Heil für Jerusalem. Ruhe sollen die haben, die dich lieben. Und das heißt also, das ist eine sehr, sehr starke Ermutigung, Israel zu segnen. Und ich weiß nicht, wie es in Pforzheim war, aber ich habe noch Fotos von Bonn, aus der Stadt, wo ich kam, wo ich herkomme. Und da gibt es große Plakaten, die Juden sind unser Unglück. Ne? Und haben Israel und die Juden verflucht. Und wir kennen unsere Geschichte, wir kennen die Früchte von diesen Flüchen. So, das Heil kommt aus den Juden. Wow, wenn ich das heute in Beirut gepredigt hätte, wäre die Predigt schon zu Ende, nicht wahr? Oder in irgendwelchen anderen Kreisen predigen würde, dann würde ich was anderes hören. Aber tatsächlich hat das niemand Geringeres gelehrt als Jesus selber. Wow, kommen wir nicht dran vorbei. Johannes Evangelium 4, 22, Pech gehabt. Ne? Das heißt also, es gibt mindestens drei Gründe, warum wir dankbar sein können für unsere Wurzeln. Drei Gründe. Erstens, dass du hast es schon gesagt, das Alte Testament, das wir immer Altes Testament nennen, ist eigentlich, und da bin ich dankbar, dass du es gesagt hast, ist die jüdische Bibel. Übrigens ist euch aufgefallen, dass das Neue Testament auch von Juden geschrieben worden ist. Ne? Haben wir ganz vergessen. Ne? Wurde nicht in Deutschland geschrieben. Ne? Wurde von jüdischen Menschen geschrieben. Übrigens sagte einer der berühmtesten Neutestamentler, Bruce Metzger, einer der berühmtesten Bibelkritiker, vergleicht nochmal die Bibel, die Exaktheit der Überlieferung der Bibel zu anderen antiken Werken, ne, die wir haben. Haben wir Julius Caesar, haben wir Bellum Gallicum, ne, mussten wir uns alle quälen, die wir Latein gelernt haben, nicht wahr? Und da haben wir alle Originale futsch, bis 1000 nach Christus, also 1000 Jahre nach dem Original, haben wir 10 Kopien der Kopien der Kopien. Und niemand zweifelt heute an der Existenz von Julius Caesar. Oder ist jemand hier heute? Oder niemand zweifelt heute an der Existenz des Gallischen Krieges. Vergleich zum Neuen Testament, Bellum Gallicum ist geschrieben 54 vor Christus, das Neue Testament so 50 bis 100 nach Christus. Und dann schätzt mal, wie viele Kopien der Kopien, leider auch die Originale sind weg, in den ersten 1000 Jahren, 5000 Kopien haben wir vom Neuen Testament. Und wir haben so alte Zeugen wie Papyrus Bodmer, ist in der ägyptischen Wüste gefunden worden, zum Teil mit einer Spanne von 20, 30 Jahren nach dem Original. Und Bruce Metzger sagt, wir haben den Juden, sowohl die das Alte Testament geschrieben haben, als auch die das Neue Testament geschrieben und bewahrt und überliefert haben, zu verdanken, dass wir das beste, exzellenteste Buch der Antike haben, das am besten überliefert ist. Ja. Wem haben wir das zu verdanken? Den Juden, ja, sorry. Dann sind wir dankbar natürlich für Jesus Christus. Er ist ein Jude. Ne? Ja, vor 70 Jahren durfte ich das nicht sagen. Im zweiten Gottesdienst werde ich ihn nochmal erwähnen. Houston Chamberlain, ein Deutscher, der in England aufgewachsen war, schrieb die Grundlage der europäischen Nation. Das war die Grundlage des Nationalsozialismus. Und er hat gelehrt, Jesus war ein Arier. Ne? Nicht gezeugt durch den Heiligen Geist, sondern sein Vater war ein arischer römischer Legionär. Ne? Und deswegen war Jesus ein Arier, der gegen die Juden war. Ne? Das wurde in Deutschland gelehrt. Zum Teil von evangelischen Wissenschaftlern, die dem antisemitischen Deutschland Jesus wieder schmackhaft machen wollten. Jesus ist ein Jude. Wir sind dankbar für jüdische Wissenschaftler. Albert Einstein haben wir hier. Fritz Haber, der Erfinder des Stickstoffdüngers, der viele Hungersnöte abgewendet hat, nicht nur von Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg, sondern bis heute wird seine Methode genutzt. Dann haben wir Liesel Meitner, die erste physikalische Erklärung der Kernspaltung. Dann haben wir Paul Ehrlich, der die ersten Blutkrankheiten analysieren und diagnostizieren konnte. Was für tolle Menschen, die bis heute ihren positiven Beitrag beigetragen haben zu unserem Alltag. Ja, wir gehen weiter durch. Und zwar, wir müssen uns einfach bewusst machen, dass wir ein schweres Erbe haben als Christen. Ne, der Antisemitismus hat nicht begonnen mit Adolf Hitler. Ne, Adolf Hitler ist nicht der Erfinder des Antisemitismus. Er ist auf einer Welle geritten, auf einer Welle des Antisemitismus, der so alt ist wie das Christentum. Der christliche Antisemitismus begann im 2., im 3. Jahrhundert mit der sogenannten Replacement- oder Ersatztheologie. Gott hat sein Volk verworfen. 387 nach Christus, Johannes Chrysostomus, Bischof von Antiochien, lehrt, wie ein gemästetes, arbeitsunfähiges Tier taugen die Juden nur noch für den Schlechter. Wow, ein geisterfüllter, gottesfürchtiger Christ hat sowas gelehrt. Wir haben letztes Jahr 500 Jahre Reformation gefeiert. Darauf sind wir stolz. Ne? Aber ich glaube, das ist auch nichts Neues für euch. Auch Luther war Sohn seiner Zeit, einer antisemitischen Zeit. Und pünktlich zum Geburtstag von Martin Luther am 10. November 1938 brannten alle Synagogen in Deutschland. Es war kein Zufall. Es war der Geburtstag von Martin Luther. Warum war es der Geburtstag von Martin Luther? Weil er in seinem Buch gegen die Juden und ihre Lügen die Niederbrennung der Synagogen gefordert hat. Wow. Hat Gott Israel verworfen? Hat Gott die Kirche an den Platz von Israel gesetzt? Paulus gibt uns die Antwort in Römer 11, 1 und 2. Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Rhetorische Frage. Das ist ausgeschlossen, sagt er. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Es gibt einen muslimischen Antisemitismus. Natürlich gibt es antisemitische Verse im Koran. Aber wie schön ist das, dass es auch Widersprüche gibt im Koran. Ist das nicht toll? Ne? Ich war letztens in unserem Gangsterviertel und dann waren so 8 muslimische Jugendliche, alle im Kopf größer als ich, und gesagt, Mario, dich mögen wir, aber wir mögen nicht die Juden in Israel, die müssen alle raus. Ne? Oder was ist deine Meinung? Ich habe gesagt, Jungs, haltet den Ball flach. Ne? Meinen Koran. Ich habe immer meinen Koran dabei, die hatten keinen Koran. Ne? Meinen Koran rausgeholt aus dem Rucksack. Sura Al-Maida, Ayat 20, Allah spricht zu Musa, Musa ist Mose, spricht zu deinem Volk. Was war das Volk von Musa? Waren die Juden. Zieh ein, ihr Kinder Israel, in das Land, das Allah euch verheißen hat. Ne? Da waren wir alle ganz still und andächtig. Wir sind wir kleinen Menschen, dass wir gegen den Koran sprechen. Ne? Allah hat Israel den Kindern Israel verheißen. Hat mir mal einer geschrieben, haben wir auch ein Video gemacht in Arabisch. Und einfach mal so ein bisschen, um den Horizont zu erweitern, ne? Für viele, viele Muslime. Da habe ich dann so eine Antwort bekommen. Mario, du verstehst den Koran nicht. Ne? Du vergisst, dass das war zwar das Geschenk an die Kinder Israels, aber die Kinder Israels waren ungehorsam und deswegen hat Allah sie alle rausgeschmissen. Ich sage, kein Problem. Ne? Die Sure Al-Isra, gibt eine ganze Sure über Israel, Ayat 104, da heißt es, vor dem letzten Versprechen, was ist das letzte Versprechen Allahs, ist der Untergang der Welt, wird Allah die Kinder Israels in bunt gemischten Gruppen wieder zurück in sein Land führen. Hammer! Sogar die Aliyah ist vorausgesagt im Koran. Das ist schon Hammer. Wenn du mich fragst, woher Mohammed das wusste, ja, können wir ja mal einen Kaffee trinken. Gut, dann muss ich zum Schluss kommen. An Israel ist der Spiegel für uns Menschen. An Israel wird offenbar, Entschuldigung, genau, an Israel wird offenbar die Art der Liebe, wie Gott dich liebt. Ja. Das steht nämlich übrigens im 5. Mose 7, Vers 6 bis 9. Da heißt es, nicht weil ihr mehr wärt, nicht weil ihr besser wärt, hat Gott euch geliebt, sondern ihr seid das kleinste Volk. Es ist Gottes Liebe, warum Gott Israel erwählt hat. Das ist ein toller Spiegel für uns, oder? Sogar in der heiligen Stadt Pforzheim. Ne? Nicht, weil wir so toll sind, nicht, weil wir samstags unsere Straßen kehren und alles so sauber. Ich habe Hamid gesagt, guck mal, hier ist Pforzheim, hier ist alles sauber. Ne? Ne? Noch nicht mal, weil wir so viel beten und so gottesfürchtig sind, hat Gott uns erwählt, sondern wegen seiner Liebe zu uns. Ist das nicht der Hammer? Gott liebt uns, selbst wenn wir Brüche haben in unserem Leben, selbst wenn wir versagen, ist Gottes Liebe stabil. Ist das nicht toll? Und so oft hat Israel gefehlt und Gott ist treu. Gott rettet sein Volk durch einen Retter, nicht durch Opfer. Wenn ich immer Christen höre, ja, das Judentum ist eine Werksreligion. Nein, nein, der hat das Judentum noch nicht verstanden. Natürlich brachten sie Opfer, aber das war alles nur aus Dankbarkeit für die Gnade und die Rettung Gottes. Gott macht aus unserem Minus ein Plus. Gott hat ein Volk erwählt, das in Knechtschaft lebte, das keine Zukunft mehr hatte und hat ihnen eine so große Zukunft verheißen. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, wir auch, wir wandeln in guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Eine Minute habe ich noch. Ich möchte euch noch die Geschichte erzählen von einem Bibelschüler in England. Er war der schlechteste Bibelschüler seiner ganzen Schule, nur Sechsen geschrieben. Seine Bibelschullehrer haben zu ihm gesagt, es wäre besser, du verlässt die Bibelschule vorzeitig. Wirklich, er musste abbrechen, weil es so schlecht war. Hatte einfach nicht so viel in der Birne wie die anderen. Ne? Und dann war er so verzweifelt und hat das geglaubt, was seine Lehrer ihm gesagt haben. Aus dir wird nichts. Du hast keine Zukunft, du wirst nie Pastor werden. Und weißt du, dann ist er dann, weil Gottes Geist einfach so ihm eine Liebe geschenkt hat für die Obdachlosen in London, ist er mit einem Schlafsack und mit einer Isomatte hat er sich unter die Brücken von London gelegt zu den Obdachlosen. Hat mit ihnen gelebt, hat Spenden gesammelt, hat eine Suppenküche organisiert. Das ganze Ding ist explodiert. Er hat so viel Spenden bekommen, er hatte also mehrere Stützpunkte, wo Hunderte von Obdachlosen hingekommen sind. Und dann das Tolle war, er war so begeistert von Jesus, hat ihn dann immer das Evangelium gepredigt. Viele, viele sind zum Glauben gekommen. Und seine Arbeit wurde so berühmt, dass sogar die Queen Elizabeth, hat ihn eingeladen zum Interview vom Fernsehen. Ne? Und predigt vor Millionen von Engländern durchs Fernsehen, neben der Queen, so als Staffage, ne? Predigt das Evangelium von Jesus. Jesus liebt dich und ist für dich gestorben. Und seine ganzen ehemaligen Bibelschullehrer, ne, die sehen ihn durchs Fernsehen, neben der Queen, ne, predigen, was sie sich immer gewünscht hätten, ne, oder nie dran gedacht hätten. Sehen sie diesen abgebrochenen Studenten. Ist er nicht toll? Selbst wenn Menschen sagen, du hast keine Zukunft mehr, Gott hat Werke für uns vorbereitet, in denen wir wandeln sollen. Israel ist ein Spiegel für unser Leben. Gott hat uns erwählt, nicht wegen unserer Werke, sondern wegen seiner Güte. Und Gott hat eine gute Zukunft für uns. Amen. Lass uns so nochmal unsere Augen schließen. Lass uns nochmal im Gebet abschließen. Vater, ich danke dir für diese kostbaren Menschen hier. Ich danke dir, Herr, dass du heute freundlich zu uns sprichst und dass du sogar durch Israel zu uns sprichst, Herr. Wir sind dankbar für dieses Volk, trotz all ihrer Fehler, trotz all ihrem Versagen. Du hast sie geliebt, Herr, geliebt und erwählt. Und das ist ein Spiegel für uns. Auch uns hast du erwählt, nicht weil wir so gut wären, sondern weil du uns erlösen möchtest und weil du eine Zukunft hast für uns. Und während wir hier in der Atmosphäre des Gebets sind, möchte ich gerne fragen, vielleicht ist jemand hier, Sie sind neu hier in dieser Kirche und vielleicht gehören Sie auch einer Religion an oder vielleicht sind Sie sogar getauft, aber Sie haben noch nie bewusst diesen Schritt gemacht, ich möchte Jesus, diesem Retter, möchte ich mein Herz öffnen. Ich habe so eine Sehnsucht, eine Freundin, ein Freund Gottes zu sein. Ich möchte gern die Tür meines Herzens öffnen. Und Jesus erlauben, in mein Herz zu kommen. Und wenn das ihr Verlangen ist, wenn das ihre Sehnsucht ist, dann würde ich gern für Sie beten und Sie gern einladen, einfach ein Zeichen für Gott zu geben, einfach kurz Ihre Hand zu heben und dann würde ich gerne für Sie beten. Ist jemand hier? Dann lade ich Sie einfach ein, Ihre Hand zu heben und ich würde gern für Sie beten. Danke, Jesus. Danke, Vater Gott. Vater, und so danke ich dir, Herr, für diese kostbaren Menschen hier in Pforzheim, Herr. Danke, Herr, dass wir heute das nochmal so tief in unser Herz bekommen, dass egal, was Menschen über uns gesagt haben, egal, was wir über uns sagen, du hast eine Hoffnung für uns. Du hast eine Zukunft für uns, Herr. Und ich bete, Herr, dass du heute uns erfüllst mit deiner Hoffnung, mit deiner Liebe, Vater, und dass du eine starke Zukunft für uns hast. Der Herr segne euch, der Herr behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr wende sein Angesicht euch zu und schenke euch Frieden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.